Ich habe Leute gefragt, welcher Tag denn am 31. Oktober wäre. Und ich habe erstmal eine Antwort erhalten, naja, in diesem Jahr Donnerstag. Okay. Eine andere Antwort, ist da nicht Halloween oder St. Martin? Und wer Thorsten und mich gut kennt, weiß, wir haben Hochzeitstag an dem Tag. Wenige Menschen haben geantwortet, Reformationstag. Der Tag, an dem, so sagt man, Martin Luther 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg anbrachte. Thesen, mit denen er Theologen und Prediger seiner Zeit zum Diskutieren bringen wollte. Er wollte mit ihnen ins Gespräch kommen über Themen, die ihm aufgefallen waren an der Kirche. Und dieser Tag, der 31. Oktober 1517, gilt damit als Beginn der Reformation. Martin Luther war Mönch und er hat lange gerungen. Er leidet darunter, dass er als Mensch vor Gott unzulänglich ist, dass er ihm nicht gerecht werden konnte und dass er dafür bestraft wurde von Gott. Das ist die Lehre der Kirche. Und Martin Luther macht sich auf die Suche und meint, das kann nicht sein. Er sucht einen gnädigen Gott. Das Bild eines gnädigen Gottes wurde in der Kirche allerdings nicht so verbreitet. Luther wähnte sich auf verlorenen Posten. Wenn die eigene Lebensleistung Maßstab wäre, dann hätte er keine Chance. Er hätte keine Chance, sich die Gnade Gottes jemals zu verdienen und im Gericht bestehen zu können. Und so wie ihm ging es auch seinen Zeitgenossen. Er spiegelt das wider, was die Menschen damals erlebt haben mussten. Wie konnte man den Christen zu Lebzeiten doch eine Art Seelenfrieden verschaffen? Die Kirche versuchte das durch den sogenannten Ablasshandel. Durch Ablasshandel, durch das Kaufen von Ablassbriefen, gab die Kirche eine Garantie für Strafminderung bzw. Straferlass im Fegefeuer bzw. in der Hölle. Für Luther war das keine gehbare Lösung. Er fastet im Kloster, studiert die Bibel und betet. Und schließlich erkennt er durch die Beschäftigung mit dem Römerbrief, dass der Mensch sich Gottes Liebe nicht durch gute Werke verdienen könnte, sondern dass ihm das nur durch im Glauben geschenkt werden kann. Diese Entdeckung widerspricht der Praxis der Kirche damals. Sie versucht, ihr Geldloch zu stopfen, indem sie Menschen Ablassbriefe verkauft und den Menschen zuspricht, dass sie das Heil erringen können, auch wenn sie nicht beichten. Kein Zusammenhang zwischen der eigenen Sündenerkenntnis und dem Zuspruch der Vergebung. Martin Luther will das nicht so stehen lassen und verfasst Diskussionsthesen, 95 Stück. In der 36. steht, jeder Christ ohne Ausnahmen, der wahrhaft Reue empfindet, hat völlige Vergebung von Strafe und Schuld. Das ist, wie ich finde, einer seiner Hauptthesen von diesen 95. Jeder Christ ohne Ausnahmen, der wahrhaft Reue empfindet, hat völlige Vergebung von Strafe und Schuld. Martin Luther will mit diesen ganzen Gedanken, die er da anregt und zur Diskussion bringt, keine neue Kirche gründen. Das war nie sein Ziel. Er wollte die Kirche, die es damals gibt, reformieren, von innen her neu gestalten. Letztlich hat das nicht geklappt. Die Kirche ist damals nicht bereit, sich durch diese angeprangerten Missstände oder von diesen angeprangerten Missständen zu distanzieren. Die Trennung ist irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Ich möchte uns zwei Verse vorlesen, die ihr auch gleich hier vorne seht, aus dem Römerbrief, die so zusammengefasst die Grundlage dessen sind, was Luther erlebt und bedenkt und theologisch ergreift und begreift. Denn alle haben gesündigt, steht in Römer 3, 23 bis 24. Denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das steht schon lange in der Bibel. Er hat das aber wieder neu ans Licht gebracht. Das freie Geschenk der Gnade. Vier Wahrheiten sind sozusagen die Säulen der Reformation, der Gedanken der Reformation. Und wir wollen uns die im Einzelnen angucken. Und damit es nicht so schwierig ist und anstrengend wirkt, habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Die finde ich ganz gut ausdrücken, worum es geht in den einzelnen Gedanken. Das erste ist der Glaube. Was das Bild damit zu tun hat, wird euch entweder von alleine klar, aber ich erkläre es dann gleich noch. Der Glaube, sola fide auf Latein. Gerettet werden wir allein durch den Glauben. Im Gegensatz zu der Aussage, wir werden gerettet durch Glaube und Werke. Das ist der Gegensatz. Im Jahre 1505 gibt Luther sein Jurastudium auf, kurz vor dem Examen. Katastrophe für die Familie, die sich von diesem begabten Sohn doch so viel mehr erhofft hat. Wie kann man sein Studium aufgeben, wenn man kurz vorm Abschluss steht? Die Familie hofft auf eine gute Karriere für den Sohn, der sie aber aufgibt. Martin Luthers Gottesbild, das sagte ich ja schon, war geprägt natürlich von dem, was die Kirche lehrte, dass nach dem Tod Fegefeuer und Höllenstrafen auf ihn warten würden. Und zwar ohne eine Chance auf Ausweg. Und er leidet unter dieser Frage, warum erschafft Gott den Menschen als Sünder auf der einen Seite, bestraft ihn dann aber dafür, dass er Sünder ist und Sünde tut. Das kriegt er nicht zusammen. Und dann kommt dieses Erlebnis in dem Gewitter, ein schlimmes Gewitter, in dem er Todesangst hat. Er überlebt, sagt man, einen Blitzschlag, verspricht, Mönch zu werden, wenn er gerettet wird. Er wird gerettet und wird Mönch. Er tritt ins Kloster ein. Er will dort diesen Weg finden zu einem Gott, der ihm diese Spannung auflöst. Ein Gott, zu dem er kommen kann. Und er beschäftigt sich mit der Bibel. Und das ist selbst für Geistliche damals eher ungewöhnlich, sich tatsächlich eigens mit Schriften der Bibel persönlich zu beschäftigen. Er kommt auf folgende Gedanken. Wenn Gott tatsächlich, wie er es ja in der Schrift findet, gnädig und gerecht ist, dann kann es nicht sein, dass er dem Menschen seinem sündigen, seinem ausweglosen Schicksal einfach überlässt. Wenn der Mensch es selber nicht schafft, gerecht vor Gott dazustehen, dann muss es einen Ausweg geben, und zwar einen, der von Gott selber kommt, der ihn selber schafft, diesen Ausweg. Und zwar der Ausweg, dass Gott den Menschen gerecht spricht, dass er ihm das zuspricht. Der Mensch kann es nicht aus eigener Kraft und er muss es auch nicht, sagt Luther. Es geht nicht und es soll auch gar nicht so sein. Wichtig ist der Glaube daran und das anzunehmen. Das ist für mich dieser kleine Mensch, der Ja sagt. Zu dem großen Ja kommen wir dann noch im vierten Teil. Das kleine Ja des Menschen, der Glaube. In Römer 1, Vers 17, auch eins der Verse, die gut zusammenfassen, was Luther denkt oder was er entdeckt hat, könnte man eher sagen. Römer 1, Vers 17, denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es auch in der Schrift, und dann wird im Römerbrief das Alte Testament zitiert, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Also Luther entdeckt im Römerbrief, dass auch schon im Alten Testament vom Glauben die Rede ist, die uns gerecht spricht, der uns gerecht spricht. Glaube. Unser persönlicher Glaube ist wichtig und nicht das, was wir leisten. Also dieses Gegenüber entdeckt Luther. Unser Ja ist wesentlich. Die Leistung, unser Einsatz ist etwas, was dann hoffentlich daraus folgt. Aber eben nur eine Folge ist, nicht Voraussetzung. Die Leistung, die wir für diese Welt, für Gott erbringen, ist nicht heilsbegründend. Ich habe einige Zitate von jungen Menschen gefunden, die ich so den einzelnen Gedanken hier zuordne. Hier ein Gedanke zur Bedeutung des Glaubens. Luthers Gedanken, dass nur der Glaube an Gott zählt, kann ich sehr gut auf mein eigenes Leben übertragen. Jeden Tag merke ich, dass ich darüber nachdenke, was andere von mir halten. Wird neben mir getuschelt, frage ich mich sofort, ob ich irgendwie komisch aussehe oder etwas Doofes gemacht habe. Luthers Gedanke, dass nur der Glaube das Wichtigste an einem Menschen ist, hilft mir. Eine sozusagen moderne Übertragung dieses alten Gedankens, den Luther wiederentdeckt hat, der Glaube ist das, was zählt. Der zweite Gedanke, die zweite Säule, auf dem die Reformationsgedanken fußen, ist allein die Gnade, sola gratia. Gerettet werden wir durch Gnade im Gegensatz, und das ist ähnlich wie das Thema mit dem Glauben, im Gegensatz zu Gnade Gottes und gleichzeitigem Verdienst des Menschen. Nochmal ein Blick zu Luther. Luther erstrebt ja dieses Gespräch über das, was er anprangert in der Kirche, ein offener Disput. Er hängt diese 95 Thesen aus und geht damit sehr stark an gegen die Praxis des Ablasshandels. Der Papst lässt Ablassbriefe verkaufen und ganz praktisch nimmt man dadurch eine Menge Geld ein und kann eine schöne Kirche, den Bau einer schönen Kirche finanzieren. Und wie wir vorhin schon gehört haben und auch wissen, die Idee ist ja nicht alt und kommt auch gelegentlich mal wieder. Den Gläubigen wird versprochen, also sie kriegen ja schon was dafür, sie kriegen Hoffnung. Ihnen wird versprochen, dass ihnen die Pein im Fegefeuer erspart bleibt, wenn sie nur kräftig genug bezahlen. Die einzige Lösung, die sie für sich dann auch vom Glauben her sehen, vom Christsein. Selbst bereits verstorbene Angehörige soll man aus dem Fegefeuer freikaufen können. Luther nimmt Stellung dagegen eindeutig und dadurch wird er berühmt, bekannt. Heute wäre er wahrscheinlich sowas wie ein Medienstar. Überall wird man über ihn reden und twittern und sonst was. Ihm ist es wichtig, dass er Folgendes deutlich macht: Das Wesentliche im Leben lässt sich bei allem Ehrgeiz weder kaufen noch machen. Es ist ein Geschenk. Und das wird in diesem Bild deutlich. Wir können noch so viel eigene Werke und Leistungen und Fasten und Gutes tun und Geld geben, erbringen. Das ist nicht das, was ausschlaggebend ist und zählt, sondern das Kreuz, die Gnade. Und das können wir nur annehmen, das können wir nicht verdienen. Mit offenen Händen, dankbarem Herzen können wir das annehmen. Und wie ein Baum, um in einem Gleichnis des Neuen Testamentes zu sprechen, Früchte trägt, wenn er dieses, nein, ein Baum wird ja Früchte tragen. Und wenn wir das im Glauben annehmen, diese Gnade, dann werden wir gute Früchte tragen. Dann passiert das. Das ist nicht die Vorleistung. Luther erkennt tatsächlich in diesem Studium des Römerbriefes, dass Gott ein zutiefst gnädiger Gott ist. Und das war damals theologisch nicht neu, aber er hat es nochmal neu herausgestellt. Sein statt Leistung erbringen, ein Geschenk von Gott bekommen, nicht Gott etwas schenken. Und jetzt wieder einige Gedanken von Jugendlichen zu diesem Thema, zur Bedeutung der Gnade. Es sagt jemand: Wenn ich mich auf Luthers Thesen besinne, dann fallen das typische Konkurrenzdenken und der ständige Leistungsdruck von mir ab. Manchmal sage ich mir morgens, bevor ich aufstehe, weil mir immer schon so ganz viele Gedanken und die Liste des Tages durch den Kopf gehen, ich bin jetzt erstmal da. Ich muss nicht hauptsächlich etwas leisten, sondern ich darf erstmal Gnade Gottes erleben. Gnade Gottes. Ein anderes Zitat: Allein durch die Liebe meiner Mutter zu mir, von der ich weiß, dass sie unendlich ist, fühle ich mich angenommen. Dass ich frei bin in meiner Entscheidung und frei entscheide, anderen etwas Gutes zu tun, verdanke ich den Menschen, die mir Liebe schenken und mir damit etwas Gutes tun. So erkenne ich die Rechtfertigungslehre Luthers auch in meinem Leben wieder. Ich glaube an Gott, weil er ein gnädiger, barmherziger und liebender Gott ist. Und er wird mir verzeihen, solange ich aufrichtig bereue. Ein weiterer Gedanke: In der Gesellschaft wird heutzutage der Mensch auf seine Leistung reduziert. Kurze Pause des Zitates: Das erleben wir, wenn wir Menschen kennenlernen. Die erste Frage ist, wie heißen Sie? Das zweite, was machen Sie? Es geht darum, was wir tun, machen, was wir verdienen vielleicht noch, wie der Beruf angesehen ist. Was für eine Katastrophe, wenn wir dann kein vorweisen können. Zitat geht weiter. Man wird zum Beispiel nur nach einem guten Abschluss zum Studium zugelassen und es geht nicht um die persönlichen Eigenschaften. Was zählt, sind materielle Dinge, welche gesellschaftliche Stellung man hat und ob man sich selbst verwirklicht. Die Gnade steht im Mittelpunkt. Wir werden durch Gnade gerechtfertigt. Das ist ein Geschenk. Ich könnte wetten, dass jeder von euch gerne Geschenke bekommt. Und vielleicht seid ihr schon dabei, für Weihnachten Geschenke zu kaufen. Oder zu basteln, zu malen. oder ihr seid jetzt kalt erwischt und denkt, ups, ja, das kommt ja immer schneller, als man so denkt. Wir wollen gern schenken, aber Geschenke bekommen ist auch etwas sehr Schönes, aber manchmal nicht so einfach, weil es auch Menschen gibt, die sich nicht gerne etwas schenken lassen. Dann muss man ja so dankbar sein. Aber Gottes Gnade ist ein Geschenk. Bei ihm können wir lernen, offene Arme zu haben und seine Gnade anzunehmen. Eine dritte Säule für die Reformation ist die Bibel. Und ich finde dieses Bild so schön, Bibelsaft heißt das. Aus der Bibel Kraft zu ziehen für den Tag, für mein Leben. Gerettet werden wir durch die Bibel im Gegensatz zu die Bibel und die Tradition. Die Gedanken von Martin Luther, die er so hat und veröffentlicht, fordern sowohl den Kaiser als auch den Papst heraus, denn ihre Macht wird fragwürdig, wenn nicht mehr sie das Tor sind, das den Weg zu Gott öffnet, sondern wenn jeder selber durch die Begegnung mit der Bibel den Weg zu Gott finden kann. Martin Luther soll auf dem Reichstag zu Worms 1521 den Inhalt seiner Bücher widerrufen, er aber bleibt standhaft. Er rückt von seiner Überzeugung, der er gewonnen hat, nicht ab. Zu fest ist in ihm die Gewissheit geworden, dass seine aus der Bibel gewonnene Erkenntnis die richtige Lehre ist, nicht die Tradition und die überlieferte Lehre der Kirche. Gottes Wort ist verbindlich. Daran hat Luther sein Leben und die gesamte Kirchenpraxis gemessen. Und deshalb war ihm auch so wichtig, dass jeder Gläubige Zugang zur Bibel hat, dass er nicht nur in einer Messe, die er nicht versteht, weil er kein Lateinisch kennt, etwas hört oder Bilder sieht, sondern dass er selber Bibel lesen kann. Und dass er sich nicht darauf verlassen muss, was andere über die Bibel sagen. Da sind wir als Freikirchen Luther unheimlich nahe. Es gab zwar zu Luthers Zeiten, das hatten wir vorhin ja auch schon, es gab Bibeln auf Mittelhochdeutsch. Aber das war ein sehr schweres, altertümliches Deutsch schon damals. Für uns wäre das wahrscheinlich völlig unverständlich, denke ich mal. Sehr schwer verständlich. Und Luther hat das anders gemacht mit der Übersetzung der Bibel. Er hat nicht von einer anderen Übersetzung übersetzt, sondern er ist zu den Grundsprachen gegangen, zu Hebräisch und Griechisch, und hat dann nochmal viel tiefer forschen können. Und hat dadurch auch ja, so Folgeübersetzungsfehler vermieden. Er übersetzt sehr volkstümlich. Eine der schönsten Stellen, die ich kenne, ist im Neuen Testament eine Geschichte, da heißt es, und die Schweine ersoffen im Meer. Daher kommt das auch so, dass, was man so sagt über Luther und seine Sprache, er hat dem Volk aufs Maul geschaut. Er hat geguckt, wie reden die Leute. Die müssen das doch verstehen können, was in der Bibel steht. Dafür ist Bibel da. Manches merken wir heute gar nicht mehr, dass das herausfordernd ist, wie Luther gesprochen hat. Er in dem Sinne, dass das für uns schon zu alt ist. Aber manche Feinheiten kann man vielleicht doch nochmal wahrnehmen. Das war jetzt mal so eines der Beispiele. Die Entwicklung der Buchdruckerkunst hat natürlich sehr geholfen, die Bibel zu verbreiten und das Volk zu verteilen. Das Anliegen Luthers wurde tatsächlich umgesetzt. Menschen können Bibel lesen. Für uns selbstverständlich. Wobei es auch heute noch in großen Teilen der Welt Menschen gibt, die die Bibel, selbst nicht mal Teile, in ihrer eigenen Sprache haben. Da ist noch viel Arbeit nötig. Die vierte Säule, Jesus Christus, per Christum Solum, allein durch Christus. Und da ist nochmal das, was wir am Anfang hatten. Und jetzt nehmen wir das große Jahr in Blick. Wir werden gerettet durch Christus im Gegensatz zu Christus und die Heiligen. In dem, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus uns getan hat, darin liegt unser Heil. Wir brauchen keinen anderen Vermittler, niemanden, der uns den Weg noch zu Gott öffnet. Das hat Jesus Christus für uns getan. Und da sind wir auch ganz dicht als Freikirchen dran. Bei uns Baptisten, wir reden ständig über Jesus. Wir verlieren eher Gott als Schöpfer, Vater aus den Augen, vielleicht den Heiligen Geist. Aber Jesus, da führt absolut kein Weg dran vorbei. Das ist unser Schwerpunkt. Gott sagt Ja zu uns, das große Ja. Das ist so. Keine Frage. Wir brauchen keinen Mittler, Christus ist der Mittler. Er hat, was uns trennt, von Gott auf sich genommen. Und wir können nun als Folge ihm persönlich Ja sagen, ihm danken für diese Rettung. Wir können ihm mit ihm reden, unser Leben ihm anvertrauen und Vergebung erlangen. durch Christus, unseren Herrn. Gottes Ja steht unangefochten da. Für mich ergeben sich zwei persönliche Konsequenzen aus diesen vier aus den Betrachtungen der vier Säulen. Und das erste ist der Dank. Ich danke Gott für das, was mein Glauben und mein Leben ausmacht. Ich danke Gott für Glauben, dass ich glauben kann. Das ist nicht selbstverständlich, das ist ein Geschenk. Das kann keiner für mich machen. Das können auch meine Eltern mir nicht einprügeln oder einbeten. Glaube ist ein Geheimnis. Wir können uns auf den Weg machen. Das ja. Glaube ist ein Geschenk. Ich werde dankbar für die Gnade. Ich arbeite gerne, ich leiste gerne Dinge, aber ich bin dankbar, dass Gottes Gnade, dass ich mir das nicht erarbeiten muss und immer zweifeln muss, na, reicht das jetzt aus oder nicht? Es reicht. Das, was Gott mir schenkt, das genügt erstmal. Ich werde dankbar für Gottes Wort. Wir haben die Bibel auf Deutsch in, ich weiß nicht, wie viel deutschen verschiedenen Übersetzungen. Wer von euch hat mehr als drei verschiedene Übersetzungen zu Hause stehen? Wir lesen nicht immer alle, aber wir können. Wir haben die Bibel, wir können die mit rumschleppen. Wir können die für 89 kaufen. Das geht. Und wer sich die nicht leisten kann, der lässt sich die von seinem Nachbarn oder so schenken. Das ist möglich. Ich bin dankbar dafür, dass ich Bibel lesen kann, dass ich auch das eine oder andere verstehe, dass ich forschen kann, dass es Bücher gibt, die mir die Bibel erklären, aber auch, dass Gott durch die Bibel ganz persönlich zu mir spricht. Dass es nicht nur um das Wissen geht, was steht über Gott drin, sondern auch, dass ich mich durch den Heiligen Geist da anrühren lassen kann, dass Gott Impulse setzt durch Bibelverse. Und ich bin dankbar für Jesus Christus. Dafür, dass ich weiß, ich kann diesen offenen Weg, den er mir bereitet hat, jederzeit beschreiten. Ich habe diese Möglichkeit, ständig mit Gott in Verbindung zu sein, durch den Heiligen Geist. Und das hat Jesus mir ermöglicht. Dankbarkeit ist die eine Konsequenz. Die andere ist das Überdenken meines Lebens. Ich fühle mich herausgefordert, über die Bedeutung dieser vier Säulen in meinem Leben nachzudenken. Was bedeutet Glaube in meinem Leben? Was glaube ich eigentlich? Es ist unheimlich spannend, mal zu überlegen, was ich glauben muss, weiß ich wahrscheinlich, aber was glaube ich denn? Wie sieht denn das persönlich bei mir aus? Gibt es vielleicht ein Thema, wo ich sage, oh, das fällt mir schwer. Vielleicht wäre das Zeit, da mal ranzugehen und sich damit auseinanderzusetzen. Oder wie sieht mein Glaube aus im Sinne des Vertrauens? Glaube ist ja nicht einfach, ich halte etwas für wahr, sondern das Eingehen einer Beziehung. Wie sieht denn meine Beziehung zu Gott aus, mein Vertrauensverhältnis? Ich fühle mich herausgefordert, darüber nachzudenken. Auch über das Stichwort Gnade. Welche Rolle spielt eigentlich Gottes Gnade tatsächlich in meinem Leben? Ich habe schon erzählt, für mich fängt es morgens an. Und wenn ich morgens mir das nicht vor Augen führe, die Gnade Gottes, dann werde ich nicht gestraft von Gott. Aber ich merke, ich werde schnell hektischer, wenn ich mir das nicht vor Augen führe. Ich darf erstmal sein, bevor ich etwas leiste für Gott. Für manche fängt ja die Leistung dann schon mit dem Aufstehen an. Das ist ja egal, wo es anfängt. Aber natürlich dürfen wir Dinge leisten für Gott und für Menschen. Aber wir dürfen erstmal sein. Glaube ich eigentlich daran, dass Gott gnädig mit mir ist? Habe ich nicht irgendwie zu viel Dummes schon angestellt? Oder habe ich nicht einen Menschen zu tief verletzt? Das ist doch nicht mehr vergebbar. Und wie gnädig bin ich mit mir selber und wie gnädig bin ich mit anderen? Also spielt Gnade auch eine Rolle so im menschlichen Miteinander oder gibt es da Menschen, wo ich sage, da kann Gott gerne gnädig sein, aber für mich ist da eine Tür zu, das kann ich nicht. Wie gehen wir damit um? Nachdenken über die Bedeutung der Bibel. Welche Rolle spielt eigentlich die Bibel? Welche sie spielen müsste, das wissen wir alle, eine große, aber wie ist denn das tatsächlich? Wenn jemand uns beobachten würde eine Woche, würde er rauskriegen, dass die Bibel uns wichtig ist? So ganz praktisch? Geht auch wie bei allen anderen Punkten nicht um ein schlechtes Gewissen, sondern um das Überprüfen meiner Reformationsbedürftigkeit, sage ich mal. Wie reformationsbedürftig ist mein Leben in Bezug auf Gott? Beschäftige ich mich mit Gottes Wort irgendwie persönlich? Gut, jetzt hier im Gottesdienst werdet ihr damit konfrontiert. Ihr könnt euch nur dadurch wehren, dass ihr rausgeht oder total oft durchzuschaltet. Aber wenn ihr hier seid, werdet ihr mit Gottes Wort konfrontiert. Aber wie ist die persönliche Begegnung und Konfrontation mit Gottes Wort? Wo kommt das vor? Wo hat das Raum? Ich weiß noch, wir haben damals gelernt, als ich 13 war und mich taufen ließ, dass man jeden Tag in der Bibel lesen muss. Und ich ärgere mich noch heute, dass dieses Muss so dahinter war. Du musst das. Warum habe ich damals nicht schon geschnallt, dass das was Tolles ist? Ich weiß es nicht, wer da schuld ist, ist auch egal. Aber dahin zu kommen, zu sagen, ich muss das nicht, ich will das gerne machen. Das ist gut für mich und für mein Leben, auch mal mein Leben anhand der Bibel zu messen. Da sind manche sehr unbequeme Dinge drin, die ich auch gern überlese. Ich setze mich dem aus, versuche Neues zu lernen und zu gucken, Herr, ich will nicht die Bibel an mein Leben anpassen. Ich möchte gern mein Leben an dein Wort anpassen. Und die Frage, wird mir Gottes Wort tatsächlich zur Kraftquelle? Gibt es Momente in meinem Leben, wo ich sage, boah, da aus Gottes Wort, das ist wirklich, da schöpfe ich Kraft für mein Leben. Das wäre schön. Die vierte Säule, das Bedenken, welche Bedeutung Jesus Christus in meinem Leben hat. Glaube ich an ihn, dass er tatsächlich gelebt hat, dass er diesen schweren Weg gegangen ist ans Kreuz? Ich denke, da können die meisten von uns unterschreiben und sagen, ja klar, natürlich, deshalb bin ich da. Aber wie weit bin ich mit ihm unterwegs? Welche Rolle spielt er im Alltag? Finde ich eine Frage, die zumindest überdenkenswert ist. Wir feiern das Fest der Reformation. Wir müssen ehrlich sagen, wir feiern das ja gar nicht. Ist doch gelogen. Aber am Donnerstag ist Reformationstag, Gedenktag der Reformation. Und mir war das so wichtig, dass wir diese Gedanken daraus einmal mitnehmen und bedenken. Denn da sind gute Gedanken bei, diese Säulen. Die Gnade, der Glaube, das Wort Gottes, Jesus Christus. Das sind Dinge, die auch unsere Säulen sind. Da sind wir als Baptisten super dicht dran. Da gibt es noch mehr interessante Gedanken. Ich kann gern, wer möchte, gern ein Buch leihen. Da schreibt Dr. Uwe Swarath, der bei uns am theologischen Seminar lehrt, über die Ähnlichkeiten zwischen dem, was Martin Luther damals angeregt hat und dem, was wir als Baptisten glauben. Da gibt es unheimlich viele Berührungspunkte. Allein auch, ich mache mal einen kurzen Ausflug, mir ist so gerade danach, zum Thema Gemeinde. Martin Luther hat sowas gesagt wie, Moment, genau, seine bekannteste Formulierung steht in den, naja, egal, und lautet, es weiß Gottlob, ein Kind von 7 Jahren, was Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Er definiert im Prinzip schon Kirche als eine Zusammenkunft von Menschen, die an Gott glauben, die tatsächlich glauben. Und er spricht davon, dass die wahrhaft Glaubenden sich doch nochmal extra treffen sollen. Als die, die nicht nur theoretisch irgendwas für wahr halten, sondern die mit Herz und Hand, was sagt er, mit Hand und Mund das Evangelium bekennen. Die sollen sich nochmal extra treffen. Da ist er doch ganz dicht bei uns. Er redet noch nicht von einer Freiwilligenkirche. Da haben wir dann einen Abzweig genommen. Aber Priestertum aller Glaubenden. Er will den Bischöfen und dem Papst die Macht ein bisschen aus den Händen reißen, weil er sagt, jeder Christ ist ein Priester. Priestertum aller Glaubenden. Das glauben wir. Gott will uns beschenken. Er liebt uns aus freien Stücken. Er spricht uns gerecht, weil er das will. Er vergibt uns. Und er will unser Leben mitgestalten. Wir haben die Chance, ihm diesen Raum zu geben. Möge Gott uns dabei helfen, diese Themen zu überdenken. Und vielleicht gibt es so das ein oder andere Thema, das für dich dran ist, nochmal zu entdecken. Oder vielleicht geht es bei dir einfach darum, dankbar zu sein, das alles nochmal in seiner ganzen Fülle aufzunehmen, zu sagen, danke, Herr. Wir hören, damit wir darüber ein bisschen nachdenken können, gleich ein Lied aus unserem Liederbuch, aber instrumental. Ihr könnt euch entweder diesem Lied hingeben und überlegen, welches Lied es ist. Ihr könnt aber auch einfach so diese 4 Gedanken nochmal aufnehmen, dankbar das von Gott annehmen. Oder vielleicht, wenn ihr so einen Impuls hattet, Mensch, das wäre ein Thema, da muss ich nochmal ran, das eventuell nochmal vertiefen.